Ja, euch allen ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Das wünschen wir so. Anfang des Jahres. Wir wünschen uns ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Wir wünschen uns kein mittelmäßiges neues Jahr. Und wir wünschen uns auch kein schlechtes neues Jahr. Wir wünschen niemandem ein schlechtes neues Jahr. Gut, vielleicht im FC Bayern, aber das spielt jetzt keine Rolle. Also wir wünschen das am Anfang des Jahres immer, ein gutes neues Jahr. Das haben wir letztes Jahr gewünscht, das haben wir vorletztes Jahr gewünscht. Immer wieder wünschen wir ein gutes neues Jahr. War das letzte Jahr ein gutes? Woran machen wir das eigentlich fest, dass ein gutes Jahr gewesen ist? Dass das neue Jahr ein gutes Jahr wird? Was macht eigentlich ein gutes Jahr? Was unterscheidet ein gutes Jahr von einem schlechten? War es ein gutes Jahr, weil wir Erfolg gehabt haben? Was ist Erfolg? War es ein gutes Jahr, wenn ich meine Ziele erreicht habe? War es ein gutes Jahr, wenn immer genug Geld da war? War es ein gutes Jahr, wenn ich mehrere meiner Wünsche erfüllt bekommen konnte, als nicht erfüllt worden? War es ein gutes Jahr, wenn ich gesund geblieben bin? Je älter ich werde, desto mehr sagen mir Leute, ist ja ganz wichtig, gesund bleiben, ist ganz wichtig. Vor allem Gesundheit. Ist es nicht gut, wenn ich nicht gesund bin? Woran machen wir das fest? Was ist gut? Ist es gut, wenn ich erlebt habe, dass viele Menschen mir geholfen haben? Gut, wenn ich anderen helfen konnte? Ist gut, wenn wir viel gekriegt haben? Oder gut, wenn wir viel abgeben konnten? Was macht ein gutes Jahr? Wann ist es gut gewesen? Wenn ich nicht alleine war? Wenn ich endlich den Partner gefunden habe? Wenn ich endlich den Partner losgeworden bin? Wir sind im Gottesdienst. Hier lautet die richtige Antwort immer Jesus. Auch wenn wir nicht wissen, wie die Frage hieß, aber die Antwort heißt Jesus. Ein Kindergottesdienst erzählt die Mitarbeiterin eine Geschichte und macht ein Quiz mit den Kindern und sagt, was ist es? Es ist braun, hat einen großen buschigen Schwanz, springt von Ast zu Ast und vergräbt Nüsse. Einer meldet sich, sagt, ich würde ja sagen Eichhörnchen, aber wie ich den Laden hier kenne, ist es bestimmt wieder der kleine Jesulein. Was macht ein Jahr gut? Markus erzählt in seinem Evangelium eine Geschichte, in der ein Mensch zu Jesus kam und zu ihm sagte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus gibt eine interessante Antwort. Er antwortet mit einer Gegenfrage und sagt, was nennst du mich gut? Gut ist nur einer allein. Gut ist Gott. Gut in seiner Essenz, das sind wir alle nicht. Und die meisten von uns wissen es auch. Es gelingt mal was Gutes. Aber so richtig, vollständig und in Perfektion gut sind wir nicht. Deswegen ist es auch so schwer, ein gutes Leben zu führen. Weil wir sind es nicht. Gut ist Gott, wir können es nicht machen. Es gibt einen, der ist von seinem Wesen her gut. Der ist die Quelle allen Guten. Von dem geht alles Gute aus, sagt Jesus. Es gibt nur einen, der im Zentrum dessen ist, was wir mit gut meinen. Und von dem wird alles Gute definiert. Und von dem geht alles Gute aus. Und das ist Gott. Und wenn wir diese Geschichte im Hinterkopf haben, dann ist die Frage nach einem guten Jahr, ich wünsche dir ein gutes neues Jahr, eigentlich der Wunsch, ich wünsche dir ein Jahr, in dem dieser gute Gott immer mehr vorkommt. In dem dieser gute Gott immer mehr Raum gewinnt, in dem Gott mit seinem Gutsein immer mehr füllt, immer mehr ausfüllt, immer mehr Raum gewinnt. Ein Tag wird gut dadurch, dass dieser Gott da ist, der mich umgibt und mich tröstet und mich begleitet und mich leitet und mich führt und mich korrigiert, aber der an meiner Seite ist. Dadurch wird ein Tag gut. Und ein guter Tag, wenn er mehrfach stattfindet, macht eine gute Woche. Und eine gute Woche macht in der Mehrzahl ein gutes Jahr. Und viele gute Jahre machen ein gutes Leben. Aber alles, wenn wir es zurückverfolgen, liegt an der Frage, wie viel Raum hat eigentlich der gute Gott in meinem Leben? Wie viel Raum hat der, der in seiner Substanz, in seinem Wesen gut ist, eigentlich in meinem Leben? Und damit sind wir bei der Jahreslosung für das neue Jahr. Gott nahe zu sein, ist mein Glück, sagt hier der Übersetzer, ist mein Gutes, ist das, was mir das Leben füllt, ist das, was mir das Leben erhält. Es ist ein Satz aus dem Psalm 23 und was sich so fröhlich anhört, Gott nahe zu sein ist mein Glück, ist eigentlich geboren aus einem enormen Ringen mit Gott. Der Psalmbeter hier kommt mit großer Ehrlichkeit zu Gott und sagt, weißt du was? Was bringt eigentlich der Glaube? Was bringt eigentlich der Glaube, wenn ich mich anstrenge und ich sehe, dass es dem Gottlosen so gut geht? Was bringt mir das, dass ich mich an deine Gebote halte? Was bringt mir das, dass ich mich um den anderen kümmere? Was bringt mir das, dass ich mich von Dingen fernhalte, die dich nicht ehren? Wenn ich sehe, der, der dir nicht folgt, der lebt wie die Made im Speck. Der ist feist, der ist erfolgreich, der ist reich und der ist auch noch gesund. Und ich bin treu, das Geld reicht manchmal gerade so, ich werde auch noch krank. Und all das, was ich mir mal unter gelingendem Leben vorgestellt habe, funktioniert nicht. Was bringt mir der Glaube eigentlich? Das ist eine gute Frage am Anfang eines Jahres. Was bringt eigentlich der Glaube? Der Gottlose hat keine Skrupel. Er hat Erfolg, er setzt sich einfach durch, er lebt fröhlich seinen Egoismus und scheint damit weit zu kommen. Was bringt der Glaube? Wenn andere so offensichtlich Glück haben. Was versteht unsere Gesellschaft unter Glück? Ich habe heute Morgen ein kleines Beispiel mitgebracht. Kenner der Szene haben das längst erkannt. Das ist ein Sessel der Marke Stressless. Allerdings ist es die Ausgabe für Leute, die im Non-Profit-Bereich arbeiten. Ich brauchte jetzt mal einen Freiwilligen. Er muss nicht sagen, er muss nur sitzen. Das kriegt ihr hin, macht ihr ohnehin. Also wer würde mal eben sich zur Verfügung stellen? Einen Freiwilligen bitte. Ah, wunderbar. Sehr schön, Dankeschön. Nimm Platz, mein Freund. Wunderbar. So, Füße hochlegen, ein bisschen, wenn man das hoch macht. So, ja, das ist heilig. Ja. Nicht ganz so, ein bisschen so. Okay. Bitte? Weißt du was? Wir verlegen das nochmal, damit alle dich sehen können. Gehen wir einmal nach oben. So. So, siehst du? Ah, das ist ja wunderbar. So. Okay. Wunderbar. Sehr schön. Bist du Bier- oder Weintrinker? Ein Wein wäre gut. Also bevor ich dir den Wein gebe, musst du diese Sonnenbrille aufsetzen. Die war vor 25 Jahren auf der Skipiste der Hit. Jetzt ist sie ein bisschen in die Jahre gekommen, aber damit war ich echt cool. So, in das zum erfüllten, glücklichen Leben gehört eine Fernbedienung und ein Glas Wein. So, können wir noch einen Sonnenuntergang haben? Ja. Hast du noch einen? Ja. Noch einen? Ja, der ist gut. So, jetzt sitzt der zwar nicht mehr unterm Sonnenuntergang, aber wir ahnen, worauf es hinausläuft. Worauf viele Menschen hinarbeiten, und das ist bei unserem stressigen und hektischen Leben sehr verständlich ist, das bedeutet Ziel erreichen. Wer dort landet, hat es geschafft. Das ist ultimative Entspannung. Mit einem Glas Wein und der Fernbedienung in den Sonnenuntergang zappen. Das ist pures Glück. Viele Menschen leben ihr Leben wirklich darauf hin, dass sie das mal erreichen. Dass das das Ziel ist. Ultimative Entspannung. Endlich die Beine hochlegen. Dieses Glück allerdings verträgt keine Leiden. Bei diesem Verständnis von Glück ist kein Raum für Krankheit. Wenn du da krank wirst, dann ist es vorbei mit dem Glück. Da ist kein Raum für Schmerz. Da ist nicht mal Raum für viele Menschen drumherum. Nicht mal Raum für Gemeinschaft. Und es ist auch gar nicht so erstaunlich, dass viele Menschen, wenn sie im Urlaub das mal erreichen, kurzzeitig, dass sie es gar nicht so lange aushalten in diesem Stuhl. Ruckzuck stehen die auf und fangen an, am Strand wieder ein Loch zu graben. Weil sie das gar nicht aushalten. Die müssen sich wieder beschäftigen. Das ist auch nicht das, was wir meinen, wenn wir von Gott und Glück sprechen. Denn das war nie Gottes Absicht. So sehr der Sabbat und so sehr die Ruhe von ihm für uns vorgesehen ist, es ist nicht unser Lebensziel, in die ultimative Entspannung hineinzukommen. Das ist nicht das, was Gott meint mit Glück und mit dem, wofür unser Leben gedacht ist. Jetzt brauche ich nochmal 6 Leute, die ein weiteres Standbild bauen. 6 Freiwillige. Ja, komm, Bene. 1, 2, 3. Noch 3, 4. Super, reicht. Komm, ist gut. Komm mit, komm. So, ich möchte, dass ihr euch in einen Kreis stellt. Leider ist auf der Bühne nicht mehr Platz. Jetzt möchte ich, dass ihr euch die Arme umeinander legt. Dass ihr die Köpfe zusammensteckt. Die Amis nennen das Huddle. Ja, also das ist sozusagen die... Und jetzt öffnet ihr bitte an dieser Stelle diesen Kreis hin zu den anderen. So, okay, sodass ein Hufeisen entsteht. Einfach nur steht. Gut. Wenn die Bibel von Glück spricht, dann spricht sie immer von Beziehung. Dann hat sie immer im Blick, dass Glück kann gar nicht alleine für sich stattfinden. Glück bedeutet immer Gemeinschaft. Glück bedeutet zunächst immer mal einfach nur Gemeinschaft mit Gott. Und aus dieser Gemeinschaft heraus wird eine Gemeinschaft, die sich zusammenschließt und eine Gemeinschaft, die offen ist für andere. Die sich hin zur Welt öffnet. Aber die gemeinsam unterwegs ist, die gemeinsam an einem Spiel beteiligt sind, die gemeinsam etwas bewegen dürfen und bewegen sollen in dieser Welt. Und das bedeutet Glück. Ich habe das klasse gemacht. Ihr dürft beide wieder gehen. Alle miteinander. Vielen Dank. Du darfst auch gerne austrinken. Möchtest du mitnehmen? Möchtest du es mitnehmen? Es ist Traubensaft, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Glück ist nie etwas, was wir primär erreichen können, sondern Glück ist immer eine Begleiterscheinung. Ich kann nie jemandem sagen, sei doch mal glücklich. Und ich kann mich auch nicht selber daran nehmen und sagen, jetzt bin ich aber mal glücklich. Glück tritt immer mit etwas zusammen auf. Ein Kind, das sich an sein Spiel verliert, ist glücklich. Ich konnte früher von meinem Arbeitszimmer aus unseren Garten sehen. Und wenn ich meine kleine Tochter damals war sie noch klein, im Sandkasten spielen sah, dann war das manchmal hinreißend. Ich hätte stundenlang zugucken können, weil sie verlor sich an ihr Spiel. Und sie war völlig hingegeben und sie ging auf in diesem größeren Ganzen, was sie gerade spielte. Oder wenn, wie haben wir als Kinder manchmal uns verloren in unser Spiel? Erinnert ihr euch? Plötzlich waren wir Teil von etwas viel Größerem und das war Glück. Und das ist so bei uns Menschen. Wenn wir uns an etwas verlieren, was größer ist als wir selbst, dann ist das Glück. dann ist das damit verbunden, dass wir plötzlich Teil von etwas sind, das über uns selber hinausgeht. Und genau das ist das, wofür Gott uns geschaffen hat. Er wollte, dass wir uns an etwas verlieren. Er wollte, dass wir Teil von etwas sind, was größer ist als wir selbst. Was über uns hinausgeht. Und überall, wo wir das erleben, überall, wo wir uns darauf einlassen, wo wir uns, Entschuldigung, ihm anvertrauen, da entsteht etwas von Teilhabe an Reich Gottes, von Teilhabe an dem, wofür Gott uns geschaffen hat. Und es entsteht etwas, was wir Glück nennen. Dieses Glück hängt nicht an der Abwesenheit von Leid. Es hängt nicht an der Abwesenheit von Krankheit. Es hängt nicht an der Gegenwart von Erfolg. Dieses Glück hängt einzig und allein an dem, der uns den größeren Zusammenhang für unser Leben gibt. Und der es wie kein anderer geben kann. Der wie kein anderer in der Lage ist, den Hunger nach Liebe zu stillen, den wir alle in uns tragen. Der wie kein anderer in der Lage ist, den Hunger nach Sinn und nach Daseinszweck zu stillen, den wir alle in uns tragen. Der wie kein anderer in der Lage ist, den Hunger nach Verbindung, nach Gemeinschaft, nach Verbindung zusammen, untereinander, Teil einer Sache zu sein, stillt wie kein anderer. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Vor einigen Wochen hatten wir bei uns zu Hause ein Treffen. Wir nennen das unser ziemlich beste Freunde-Treffen. Das sind alles Leute, mit denen ich vor 25 Jahren begonnen habe zu studieren. 6 Mann sind wir. Vor 25 Jahren sind wir angetreten. Nicht jeder ist Pastor geworden. Nicht jeder ist erfolgreich gewesen. Aber wir sind Freunde geblieben. Und seit einigen Jahren treffen wir uns 2-mal im Jahr zusammen, verbringen einen Abend miteinander, teilen unser Leben. Und so auch diesmal. Was an dem Abend an Geschichten auf den Tisch kam, war zum Teil sehr bedrückend. Wir waren alle mal so euphorisch gestartet. Wir dachten alle, hey, wir sind Theologiestudenten, wir verändern die Welt. Manche von uns haben dann ganz andere Wege eingeschlagen und manche von uns haben dann einen bitteren Weg gehabt. Einer hatte seinen Ehepartner schon verloren. Seine Frau war gestorben. Bei einem war die Ehe kaputt. Einer war völlig überarbeitet. Selbstzweifel, Depression. Auch Mitte 40, Mitte Ende 40, gesundheitlich saßen da ein Herzinfarkt, Bluthochdruck, ein Hüftschaden und kaputte Knie in der Runde. Wir hatten alle den Eindruck, wir kommen ziemlich ramponiert zusammen. Aber dann das Wunder zu erleben, wie am nächsten Morgen, nachdem wir alle unsere Geschichten erzählt hatten, wie dieser Huddle passierte, wie dieses Zusammenstellen passierte und wir gemeinsam wieder vor Gott erschienen sind und gemeinsam unsere Geschichten und unsere Freundschaft erneut vor ihm ausgebreitet haben, gehört für mich zu den tiefsten und sinnstiftendsten Momenten meines Lebens. Zu erleben, dass Gott, unabhängig von dem, was wir an Biografie haben, Gott derjenige ist, der das gibt, was mein Zentrum braucht, was mein Kern, was mein Menschsein sucht, unabhängig von den äußeren Umständen. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Was heißt das am Anfang dieses Jahres? Nun, wenn ein gutes Jahr durch den guten Gott entsteht, dann ist die Frage, wie können wir die Momente steigern, in denen wir uns dieser guten Gegenwart Gottes bewusst sind? Wie können wir in unserem Leben eine wachsende Anzahl von Momenten schaffen, in denen plötzlich klar ist, Gott ist da? Denn er ist ja da. Er ist die Realität unseres Lebens. Er ist nie weg. Es sind wir, die es wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Wie können wir also das in wachsendem Maße steigern? 4 Gedanken, kurze Gedanken dazu für den Start in das neue Jahr. Wir sind noch in der Phase der guten Vorsätze. Da können wir heute Morgen noch ein oder zwei dazunehmen. Manche sind auch schon in der Phase der Verleugnung der guten Vorsätze. Wenn ich will, dass Gott mehr Raum in meinem Leben gewinnt, dann ist der erste Gedanke, geh dahin regelmäßig, wo Menschen sind, die Gott folgen. Mach den Besuch des Gottesdienstes, mach den Besuch des Hauskreises, mach Gemeinschaft mit anderen Christen zur Priorität. Ich weiß, wir führen alle ein beschäftigtes Leben. Manchmal ist Gottesdienst dann etwas, was man auch noch, ja, wenn es passt. Aber du verpasst damit den guten Gott. Du riskierst ein Stück diesem Gott zu verlieren. Also mach Gottesdienstbesuch, ob donnerstags oder sonntags, zu deiner Priorität. Fang heute an und trag dir die Termine ein. Und stell sicher, dass du da bist, wenn das Volk Gottes zusammenkommt. Wir wissen nie, was passiert. Aber wir wissen, dass etwas passiert, wenn wir als Menschen, die zu Gott gehören, zusammenkommen. Es liegt eine Kraft und es liegt ein Segen darin. Die Gegenwart Gottes können wir auf andere Art und Weise erfahren, wenn wir zusammenkommen, als wenn wir alleine uns durchs Leben schlagen. Ein zweiter Gedanke. Wenn ich mich nach Gott sehne in meinem Leben, ist ein guter Weg, Liebe zu üben. Weil nichts bringt mich so diesem Gott nahe, wie das zu tun, was er tut, zu lieben. Das ist ein großes Wort, ich weiß. Wie kriegen wir das ins Kleingeld des Alltäglichen hinein? Die einfachste Weise, jemanden zu lieben, ist schlicht jemandem zuzuhören. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Menschen hungern danach, dass mal jemand zuhört. Aber die meisten Gespräche, die wir führen, sind insgeheim stille Kämpfe um Gesprächsanteile. Jemand erzählt mir was, er holt Luft, ich denke, er ist fertig, also erzähle ich, was mir dazu einfällt. Der war aber noch nicht fertig. Deswegen wartet er jetzt, bis ich Luft hole, damit er seine Geschichte weitererzählen kann, was mich wiederum stört. Und so, was würde passieren? Du erzählst, hörst jemanden zu, er ist fertig und du sagst, erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr. Das ist ein ganz kleiner Weg, Liebe zu üben. Aber Liebe zu üben bedeutet immer, einen Schritt in die Gegenwart Gottes zu tun. Den, der ultimativ liebt. Ein dritter Gedanke. Wir kommen Gott nahe, wenn wir etwas weitergeben. Das kann materiell sein. Das kann Zeit sein. Das kann etwas sein, was wir noch haben, was wir im Überfluss haben, was wir jemand anderem schenken können oder was wir jemand anderen einfach so geben. Es kann sein, dass ich eine Botschaft weitergebe, dass ich etwas, was mir wichtig ist, weitergebe, dass ich jemandem erzähle von dem, dem ich folge. Aber ich gebe etwas weiter und wir kommen auch da dem nahe, der sich gegeben hat wie kein anderer. Doch das öffnet ein Fenster in die Gegenwart Gottes, der sich uns immer wieder gibt, der uns beschenkt mit diesem Leben, mit dieser Welt, mit diesem Wetter. Und das Letzte, wenn ich mir wünsche, dass Gott eine größere Rolle in meinem Leben spielt und mehr Zeit oder mehr Raum füllt, gar nicht mal Zeit, aber durch seine Gegenwart mehr Raum füllt, dann ist sein Wort, die Bibel, das wichtigste Instrument, das es überhaupt gibt. Und hier haben wir ein Problem. Hier haben wir in zunehmendem Maße ein Problem. Weil wir leben in einer Multi-Informationsgesellschaft und wir werden jeden Tag bombardiert mit so vielen Dingen, so vielen Eindrücken, so vielen Informationen, dass unser Gehirn darauf programmiert ist, Dinge so schnell wie möglich zu vergessen. Das haben wir geübt, das können wir sehr gut. 1000 Eindrücke kommen jeden Tag, trag mich, fahr mich, kauf mich, tu mich in dein Haar, damit du glücklich wirst. Und wir rein in den Speicher, vergessen, raus aus dem Speicher, rein, raus und dann setzen wir uns mit dem Wort Gottes hin. Wir lesen, kommen an der Seite unten an und haben vergessen, was wir gerade gelesen haben. Und dann fühlt man sich schlecht und dann fängt man oben wieder an. Und dann ist man unten wieder angekommen und hat es wieder vergessen. Und dann fühlt man sich schuldig. Und dann sagt man das mit der Bibel, lassen wir heute mal. Es gibt keine bessere Quelle, als Gott kennenzulernen, als Gott nahe zu kommen, als über ihn zu verstehen, wer ich bin, wer er ist und was diese Welt ist, als sein Wort. Darum dürfen wir uns nicht damit abfinden, dass wir vergessen trainiert haben. Aber es ist kein Appell zu sagen, jetzt reißt euch mal zusammen, lest mal gleich die Bibel. Nein, wir müssen wieder neu was üben. Deswegen habe ich vor einigen Jahren angefangen, ich begleite, lasse einen Text mich begleiten ein ganzes Jahr lang. Und ich möchte dich einladen, mach das mal. Nimm mal einen kleinen Abschnitt aus der Bibel. Einen tollen oder einen schönen. Vielleicht 1. Korinther 13. Kennen viele. Das hohe Lied der Liebe. Wenn ich Menschen und mit Engelszungen rede, der hätte aber die Liebe nicht. Oder Psalm 23. Und versuch diesen Psalm einmal zum Begleiter oder diesen Text zum Begleiter zu machen, wo du ihn mehrmals am Tag siehst. Häng ihn ins Badezimmer. Häng ihn an deine Haustür. Häng ihn an den Kühlschrank. Dass du ihn immer wieder siehst. Und dann gib diesem Text einmal die Chance, einsinken zu lassen in deine Seele. Weil das können wir nicht mehr. Wir müssen das wieder üben. Wir müssen wieder üben, einen Text zu repetieren, zu wiederholen und unserer Seele die Chance zu geben, es nicht so schnell wieder zu vergessen, sondern einsinken zu lassen. Aber da, wo das Wort Gottes wieder Raum gewinnt, wo wir wieder merken, diese Worte hallen in uns nach, klingen in uns nach, erleben wir Gegenwart Gottes auf eine neue Weise. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich weiß nicht, was dein Thema ist. Ist es Gottesdienstbesuch? Ist es kleine Akte der Liebe? Ist es etwas hingeben, sich hingeben? Oder ist es Bibel? Nimm eins davon. Aber bei diesem einen fang jetzt an, Anfang des Jahres. Mach einen konkreten Schritt. Die Untersuchungen zeigen, was du innerhalb der nächsten 72 Stunden nach diesem Gottesdienst nicht begonnen hast, wirst du nicht mehr beginnen. Ist ja auch nicht schlimm, es kommt ja in 7 Tagen der nächste Gottesdienst. Aber wenn du dich nach Veränderung sehnst, dann hast du jetzt 72 Stunden Zeit, um etwas zu beginnen. Das muss nicht alles sein, aber es muss ein erster Schritt sein, dass du Dinge in den Kalender einträgst, dass du Texte ausdruckst, dass du irgendwas beginnst. Eine Liste von Leuten, denen du zuhörst, was auch immer. Aber wenn du heute nach Hause kommst, halt dich diesen Moment inne und überleg, was ist mein Schritt für dieses neue Jahr? Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Lass uns beten. Du bist ein guter Gott, der so unendlich geduldig um unsere Aufmerksamkeit ringt. Du drängst dich nie auf. Du lässt uns immer Freiheit. Aber du hörst nicht auf, einzuladen. Du kennst die Sehnsucht und du kennst die Not. Du kennst den Schmerz und die Ratlosigkeit. Und all das halten wir dir hin und bitten dich, dass du dieses Jahr füllst. Dass du es mit deiner Gegenwart gut werden lässt. Amen.